Ich bin gerne mal wieder nach Hildesheim gekommen, nach vielen Jahren. Hab's gefunden. Ich habe in dieser Woche, also meine Frau hat mich nicht gehauen, ich habe in dieser Woche die sportliche Version einer Erkältung gehabt. Die sportliche Version ist 2 Tage Nasenlaufen. Mehr nicht. Aber so ein paar Nachwehen. Das Wasser zu den notwendigen Grundlagen unseres Lebens zählt, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Das weiß schon jedes Kind im Kindergarten. Und genauso selbstverständlich ist es für uns, nehme ich an, dass wir nur den Wasserhahn aufdrehen müssen. Und dann kommt warmes oder kaltes Wasser, je nachdem, was kaputt ist oder was nicht, daraus. Und wir freuen uns unbegrenzt, so viel wir wollen oder jedenfalls, solange wir die Wasserrechnung bezahlen können. Wasser ist Leben, sagen wir. Wasser ist lebensnotwendig. Und wir wissen, dass kein Baum und keine Blume und kein Grashalm wachsen könnte ohne Wasser und kein Mensch und kein Tier könnte ohne Wasser leben. Allerdings, wie wertvoll und kostbar Wasser ist, dafür haben wir das Gefühl eigentlich verloren. Ich habe mich heute Morgen beobachtet mal, wenn ich gerade über Wasser rede, habe ich schneller den Hahn zugemacht, als ich ihn nicht unbedingt brauchte. Wir wissen das zwar im Kopf, aber wir spüren es kaum noch. Das lernen wir eigentlich, das dumme Wort, eigentlich erst dann, wenn wir mal in andere Länder fahren, in denen das Wasser knapp ist, sei es Süditalien oder im nördlichen Afrika oder im Nahen Osten oder zurzeit in Hollywood, wo dem Pool fühlen verboten ist, weil das Wasser im Wald zum Waldbrandlöschen gebraucht wird. Dann spüren wir erstmal, wie wichtig das Wasser ist. Und im Zusammenhang von Wasser und Leben geht es auch in dem Predigtext, der uns heute gegeben ist. Hier wird erzählt, wie Jesus durch Samarien zieht. Der Weg ist trocken, er ist staubig um die Mittagszeit. Also wer mal in der Mittagszeit in der Wüste unterwegs gewesen ist, ich weiß das noch, ich erinnere mich, da war jedes Glas Wasser etwas sehr Willkommenes. Wenn die Sonne am höchsten steht, und so kommt er in diesem Augenblick zu der kleinen Ortschaft Sychar am Berge Gerizim. Jesus wird hier ganz und gar menschlich dargestellt. Es ist wunderschön. Und dort in Sychar, er kommt dahin, kommt er an einen uralten, ganz tiefen Brunnen, den sogenannten Jakobsbrunnen. Und weil Jesus müde ist und erschöpft, er, der Christus, ist müde und erschöpft von der Reise, leidet auch unter der Mittagshitze, setzt er sich am Brunnen nieder. Der Brunnen hat Wasser, er hört es gluckern, aber er hat kein Gefäß, um es aus der Tiefe herauszuholen. Er sieht und er riecht vielleicht sauberes, frisches Wasser, aber er kann es nicht holen. Mensch, kein Halbgott, der über die Erde schwebt, dem Hunger und Durst nichts anhaben. Kein Wundertäter, der einfach, Mose hat das mal vorgemacht, an einen Stein schlägt und es kommt ganz viel Wasser raus, dass das ganze Volk mit allem Vieh trinken konnte. Sondern Jesus ist müde, er ist durstig, wie jeder normale Mensch. und er ist in dem Augenblick auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Und als dann eine Frau, eine Samariterin, an den Brunnen kommt, um Wasser zu holen, spricht er sie an und bittet sie, gib mir zu trinken. Vielleicht sagt er auch noch, bitte, gib mir bitte zu trinken. Das soll ja ein Wunderwort sein. Wenn wir an Samariter denken, dann fällt uns immer sofort der barmherzige Samariter ein. Der war gut. Ein Musterbeispiel für Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit. Und dabei vergessen wir oft oder haben es gar nicht präsent, welche Schranken eigentlich zwischen dem Juden Jesus und der samaritischen Frau bestehen. Zunächst einmal war es damals völlig ungewöhnlich, dass ein Mann und dazu noch ein Rabbi eine fremde Frau anspricht und sie um etwas bittet. Und als am Ende der Geschichte die Jünger zurückkehren, die zwischendurch einkaufen waren im Dorf, da wird ausdrücklich berichtet, wie sie sich darüber wundern, dass Jesus mit einer Frau redet. Schlimmer aber ist noch die zweite Schranke, nämlich die Tatsache, dass die Frau keine Jüdin, sondern eine Samariterin ist. Also das Verhältnis zwischen Juden und Samaritern war und ist wahrscheinlich bis heute geprägt von Verachtung, Hass und Feindschaft. Und da unten in diesem Nahen Osten leben viele Menschen, die so voneinander geprägt sind, von Verachtung, Hass und Feindschaft. Das erleben wir zurzeit schrecklich. Die Samariter stammen ja ursprünglich vom Judentum ab. Sie glauben an denselben Gott, der ja auch unser Gott ist. Und sie haben als heilige Schrift die 5 Bücher Mose. Aber die Samariter haben sich im Laufe ihrer Geschichte mit anderen Völkern und Kulturen und Religionen sozusagen vermischt. Und so wurden sie dann vom offiziellen Judentum ausgegrenzt. Das sind die Gemischten. Die sind nicht mehr so ganz echt. Ein bestimmtes Wort will ich heute nicht nennen. Das ist belastet inzwischen. Sie wurden also für unrein erklärt. Das war ein höchstes Urteil und durften den Tempel in Jerusalem nicht betreten. Und so entstand im Laufe der Zeit ein tiefer, ein hässlicher Graben zwischen diesen beiden Gruppen. Kein Jude ließ sich freiwillig mit einem Samariter ein. Was die Geschichte vom barmherzigen Samariter ja nur auf die Spitze treibt. Und man vermied es nach Möglichkeit überhaupt, das Gebiet der Samariter zu betreten, also wenn ein frommer Jude von Galiläa nach Jerusalem wollte, dann machte er lieber einen Umweg am Jordan lang, als durch dieses Gebiet zu gehen. Da mochten sich viele schon immer nicht. Und weiter unten wird dann auch noch erzählt, dass die Frau 5-mal verheiratet gewesen ist und dass sie jetzt mit ihrem 6. Mann zusammenlebt und damit ist sie jemand, also mit dem kein anständiger Mensch ohne weiteres spricht. Irgendwie war die Frau nicht liebesfähig, jeder Mann, der sie hatte, hat sie verlassen. Es war ja damals in der Regel die Übung der Männer, ihre Frauen zu verlassen. Keiner wollte irgendwas mehr mit ihr zu tun haben. Jesus aber setzt sich über diese Grenzen und über die Tabus hinweg. Er nimmt seinen Weg mitten durch Samarien und er spricht diese samaritische Frau ganz unbefangen an und bittet sie um Hilfe. Aber auch die Samariter haben ihren Stolz. Sie weiß, dass sie einen Juden vor sich hat. Und sie versäumt es nicht, ihre Verwunderung über diese seine Frage zum Ausdruck zu bringen. Wie sagt sie? Ihr Juden wollt doch sonst nichts mit uns zu tun haben. Und jetzt auf einmal brauchst du mich? Die Spitze in dieser Frage ist ja nicht zu überhören. Und sie genießt es sichtlich, dass dieser müde und durstige Mann von ihrem guten Willen, von ihrem Gefäß abhängig ist, weil er eben kein Gefäß zum Schöpfen hat. Aber an dieser Stelle nimmt das Gespräch eine überraschende Wendung. Jesus, der eben noch um Hilfe gebeten hat, macht ihr nun selbst ein Angebot. Er sagt, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wenn du wüsstest, wer das ist, der so mit dir redet, der zu dir gesagt hat, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte lebendiges Wasser dir gegeben. Das hat die Frau nicht verstanden. Wie auch? Hätte ich wahrscheinlich auch nicht verstanden. Mit dem Wissensstand der Vorbildung. Sie versteht Jesus nicht. Da hat dieser Jude nicht einmal ein Schöpfgerät, um das Wasser aus dem Brunnen zu holen. Und jetzt behauptet er noch, er hätte besseres, lebendiges Wasser zu bieten. Sie meint damit wohl doch lebendiges Quellwasser und nicht nur Brunnenwasser. Aber woher soll dieses Wasser, was er ihr geben will, kommen? Und gereizt irgendwie fügt sie hinzu, also der Erzvater Jakob, von dem ihr doch auch herrscht, kommt, der hat uns diesen Brunnen gegeben. Und wir Samariter leben seit Jahrhunderten von diesem Wasser in diesem Brunnen. Und jetzt soll dieser Brunnen auf einmal für dich nicht mehr gut genug sein. Bist du denn mehr als unser Erzvater Jakob? Man kann auch hier wieder den verletzten Stolz und die Verletztheit überhaupt der Samariterin heraushören. Bist du mehr? Aber ich finde das ja toll. Jesus nimmt den Angriff nicht auf. Ich hätte vielleicht zu einem kleinen Disput geneigt gewesen. Er nicht. Für ihn spielt also die Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern keine Rolle. Und was er zu sagen und anzubieten hat, das gilt für alle Menschen ohne jeden Unterschied, weder des Standes noch der Herkunft, noch der Völkerzusammengehörigkeit, noch der persönlichen Ethik. Und so wiederholt Jesus lediglich seine Einladung und sein Angebot und er versucht, der Frau die Augen zu öffnen für einen ganz anderen, einen wesentlich größeren Durst. Und er stellt ganz nüchtern fest, es gibt einen Durst nach Wasser, denn ohne Wasser kann niemand leben. Und diesen Durst kann man stillen, indem man Wasser aus dem Brunnen trinkt. Wobei dieser Durst kommt immer wieder. Das wissen wir selbst. Wir haben getrunken, manchmal reichlich, Wasser natürlich. Und nachher haben wir wieder Durst. Genauso wie der Hunger. Wir sind eingeladen, irgendwo essen richtig kräftig, weil es so lecker aussieht und so gut schmeckt. Am anderen Tag haben wir wieder Hunger, obwohl wir am Abend noch meinten, ich kann nichts mehr. Er kommt immer wieder, der Durst kommt wieder, der Hunger kommt wieder. Wie unser Bedürfnis nach Schlaf, das kommt auch immer wieder. Es gibt aber eben noch einen anderen Durst und den kann man nicht mit Wasser stillen und auch nicht mit anderen Dingen. Und dieser andere Durst, aber das ist die Sehnsucht nach Leben. nach einem Leben, das eben mehr ist als Essen und Trinken und Schlafen, mehr ist als Arbeiten, als Geld verdienen, als Fernsehen gucken. Es ist die Sehnsucht nach einem Sinn. Und diese Frage nach dem Sinn hört nicht auf und taucht immer wieder auf, hört auch nicht nach einer bestimmten Altersgruppe auf, die taucht immer wieder auf. Es ist eine existenzielle Frage. Es ist die Sehnsucht, ja, nach Glück, nach Erfüllung für unser Leben und nach einer Hoffnung, die eben nicht mehr vergeht. Für diesen Durst, also für die Sinnfrage nach Leben, braucht er eben ein anderes, da braucht man dann auch ein lebendiges, ja, ein lebenstiftendes Wasser. Und dieses Wasser bietet Jesus an, ja, er sagt, ich bin selbst dieses Wasser. Er ist der Geber und er ist die Gabe. Und wir müssen uns eigentlich nur von ihm beschenken lassen. Eigentlich nur. Und das fällt uns oft schwer genug. Er selbst ist das Wasser, das unseren Durst nach Leben stillen will. Und so ist diese Geschichte letztlich nichts anderes als eine Einladung zum Glauben und zum Vertrauen. Mit allen Zweifeln, die da mitschwingen, von der Frau, vielleicht auch von den Jüngern. Es steht in Frage, ob wir diese Einladung Jesu überhaupt hören können. Wir haben für uns ja so fest in den Gewissheiten und den Sachzwängen unseres Alltags eingerichtet. Wenn ich denke, wie schwer es Menschen in Israel zur Zeit fällt, Dinge aufzugeben, um irgendwo in Richtung Frieden zu denken. Es sind alles Sachzwänge. Es geht nicht mit denen. Es ging nie, es wird nie gehen. Es sind alles Überzeugungen, die so fest geprägt sind, die uns häufig hindern, mal anderes zu denken. Manchmal stehen wir uns selbst im Wege und müssen einen Schritt weitergehen und uns mal von der anderen Seite aus angucken. Und wir sind dann so stark mit äußeren Fragen, mit äußeren Dingen am Leben orientiert, dass wir gar nicht mehr fragen, was unser Leben eigentlich lebendig und lebenswert macht, von liebenswert ganz zu schweigen. Keineswegs geht es darum, so jetzt äußere und innere Dinge gegeneinander auszuspielen. Im Gegenteil. So wie Jesus uns in der Geschichte ganz menschlich begegnet, so hat er immer auch den ganzen Menschen im Blick. Also nicht nur dein Inneres, auch dein Äußeres. Und so gehört es sehr wohl zu unserem Glauben, dass wir aufmerksam werden auf die Bedürfnisse des natürlichen, also des geschöpflichen Lebens. Das gehört sehr wohl zu unserem Glauben, dass wir Mangel und Unrecht und Not in der Welt wahrnehmen und dass wir vielleicht mithelfen, dass zum Beispiel alle Männer, Menschen, nicht nur die Männer, Menschen auf der Erde Zugang bekommen zu sauberem Trinkwasser. Und es gibt so viele Initiativen, die sich nur darum kümmern. Die nicht nur das große Ganze im Auge haben, sondern das eine Dorf oder die eine Familie mitten in einem unwirtlichen Land. Aber vielleicht sind wir, die wir in einem doch sehr reichen Land leben, vielleicht sind wir ja besonders sensibel dafür, dass es auch eben diesen anderen Durst gibt, der sich oft genug in Müdigkeit, in Einsamkeit, in Traurigkeit und im Gefühl einer inneren Leere äußert. Die samaritische Frau lässt am Ende ihren Krug am Brunnen stehen Sie, die gekommen ist, in der Mittagshitze ihren Durst zu stillen. Interessanterweise in der Mittagshitze, wo kein anderer unterwegs ist. Wo jeder, der ein bisschen vernünftig ist, in der Mittagshitze bleiben wir schön im Schatten. Da ist auch keiner, der sagt, ach, da kommt die da. Mit der will ich nicht gemeinsam so einen Brunnen runtersteigen. Sie bekommt in der Begegnung mit Jesus einen ganz viel tieferen Durst und eine viel, viel tiefere Sehnsucht gestillt. In Jesus, das merkt sie, begegnet sie jemandem, der sie viel, viel besser versteht, als sie sich jemals hat verstehen können. In Jesus begegnet ihr die Liebe Gottes, der sie über alle Grenzen hinweg und ohne jeden Vorbehalt annimmt, der sie bejaht und der ihrem Leben einen Sinn und eine Richtung schenkt. Und sie erfährt, sie, diese Frau erfährt, dass sie von Gott geliebt und angenommen ist. Und dass sie ihrerseits nun auch lieben kann und soll. Damit aber hat diese Frau jenes Lebenswasser geschmeckt, das allen Lebensdurst für immer stillt. Und da, wo sie von diesem Trank gekostet hat, da erwacht in ihr ein neues, überfließendes und überstrebendes Leben. Das zeigt sich darin, dass sie los ihren Krug sein lässt und los springt ins Dorf hinein. Man sieht sie förmlich rennen. Und nicht, um jemanden wegzurennen, sondern sie springt los, um alle Bewohner ihres Dorfes zu dieser Quelle zu holen. Kommt und seht, sagt sie. Keiner soll abseits stehen. Kommt und seht. Und so, ihr Lieben, sind auch wir eingeladen, zu der Quelle des Lebens zu kommen, zu Christus. Dem lebendigen Wort Gottes, wir sind eingeladen, von dieser Quelle zu trinken und Kraft zu tanken. Kommt und seht. Kommt und trinkt. Wir sind eingeladen, das Wasser des Lebens zu trinken und zu teilen und es weiterzugeben an alle, die danach dürsten. Amen.